Herzlich willkommen zu NPP. Ich bin Chris Köver und heute geht es um einen Algorithmus, der über die Zukunft von Menschen entscheidet. Ich will mit der Mathematikerin Paola Lopez reden über die Frage, die in Österreich gerade ziemlich viele Gemüter aufregt und auch für alle Nicht-Österreicherinnen interessant und relevant werden wird. Sollte der Staat Maschinen einsetzen dürfen, um über die Zukunft von Menschen zu entscheiden? Ganz konkret geht es um ein algorithmisches Prognosesystem, das die österreichischen Arbeitsmarktservices, AMS, neuerdings einsetzen. Also es ist das Äquivalent zu dem, was in Deutschland die Jobcenter sind. Und auf Basis dieser Prognosen ordnet das System die Arbeitslosen in drei verschiedene Kategorien ein, in denen sie mehr oder weniger Zugang zu Fördermaßnahmen bekommen. Dieses System läuft bereits in einem Testbetrieb. Aber ab 2020 soll es landesweit seine Arbeit aufnehmen und dann tatsächlich mit echten Daten echter Arbeitsloser gefüttert werden und ganz österreichweit eingesetzt werden. Das ist schon beschlossene Sache. Das AMS hat das verkündet. Was aber noch lange nicht abgeschlossen ist, sind die ganzen politischen Auseinandersetzungen rund um das System. Sollte man einen Algorithmus überhaupt für so eine Aufgabe einsetzen? Und arbeitet der Algorithmus überhaupt fair, wenn man zum Beispiel weiß, dass die Faktoren wie Geschlecht, Betreuungspflichten, Behinderung, Alter oder Nationalität explizit in die Bewertung mit einfließen und zu einem automatischen Punktabzug führen? Darum dreht sich dieser Streit und auf der einen Seite stehen dabei vor allem kritische Wissenschaftlerinnen und auf der anderen Seite das AMS, vor allem vertreten durch dessen Leiter Johannes Kopf, der den Einsatz des Systems in den Medien mit sehr viel Werf verteidigt. Ja, eine dieser Wissenschaftlerinnen ist Paola Lopez. Sie ist Mathematikerin und promoviert derzeit an der Universität Wien und sie hat die erste wissenschaftliche Arbeit zum Algorithmus des AMS geschrieben. Und sie hat noch dazu eine ganz wunderbare Fähigkeit. Sie kann nämlich Probleme aus der Mathematik und Statistik auch so erklären, dass Menschen ohne Mathematikabschluss das auch verstehen können. Toll, dass du heute hier bist. Wir freuen uns sehr.
Ich freue mich auch total. Vielen Dank für die Einladung.
Paola, du bist auch eine von fünf Wissenschaftlerinnen, die vor kurzem einen offenen Brief, einen Gastbeitrag veröffentlicht hat, indem ihr den Einsatz des Systems aus wissenschaftlicher Sicht kritisiert. Mhm. Warum bist du so kritisch, was das System angeht?
Das hat mehrere Gründe. Erstens, weil das System in seinem Anwendungszusammenhang Diskriminierungspotenzial hat. Zweitens, weil es die erste in diesem Ausmaß angelegte Anwendung eines Klassifizierungssystems dieser Art in Österreich ist und die Art, wie darüber gesellschaftlich und politisch verhandelt wird, wegweisend für zukünftige Entwicklungen sein könnte. Und drittens, weil hier nicht ausreichend kommuniziert wird, was so ein Prognosesystem leisten kann und vor allem auch, was es nicht leisten kann.
Du beschäftigst dich mit dem System ja nicht isoliert, also schaust dir jetzt nicht nur den Algorithmus selbst an, sondern du hast dir den ganzen sozialen Zusammenhang angeschaut, in dem das eingesetzt wird. Warum ist das wichtig, quasi nicht nur auf den Algorithmus selbst zu schauen, sondern auf das größere Ganze?
Also die statistische Analyse, die dem Modell zugrunde liegt, ist an sich nicht diskriminierend und diese medienbekannten Minuszeichen in dem Modell bei den Einträgen Geschlecht weiblich sowie bei Alter über 30 und gesundheitliche Beeinträchtigung sind an sich kein technischer Bias in dem Sinn. Also technischer Bias würde bedeuten, dass ein verfälschtes Bild von der objektiven Wahrheit, was auch immer das sein mag, gezeigt wird. In diesem Fall bilden diese negativen Koeffizienten, diese Gewichte, sozusagen einen gesellschaftlichen Bias ab, der vorhanden ist und der gerade in diesen Ungleichheiten, die nach Geschlecht, Alter, gesundheitlicher Verfassung, Elternschaft etc. strukturiert sind, kulminiert und problematisch wird es dann, wenn man dieses Sein, also diese Beobachtung in der Vergangenheit zu einem Sollen macht und diese gesellschaftlich gebiaste Datenlage, denn die Gesellschaft ist ja ungerecht und gebiased, zur Grundlage macht und diejenigen, die strukturell benachteiligt werden, eben systematisch anders zu behandeln.
Darüber sprechen wir gleich noch weiter, auch über diese Formel, die du gerade angesprochen hast, also mit dem Minuszeichen oder Punktabzug für bestimmte Kategorien. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, wollte ich dich nochmal fragen, ob du nochmal erklären kannst, also ein bisschen grundlegender erklären kannst, mhm. wie das eigentlich funktioniert. Also dieses System, das da zum Einsatz kommt, ist ja ein sogenanntes algorithmisches Prognosesystem oder Predictive Modeling oder wie auch immer man das dann nennt. Mhm. Kannst du einmal erklären, was so ein System eigentlich macht und wie das funktioniert? Mhm.
Also bei diesem Klassifizierungssystem werden Erwerbsarbeitslose entlang ihrer prognostizierten sogenannten Chancen am Arbeitsmarkt in eine von diesen drei Kategorien eingeteilt, entweder A, B oder C, je nachdem, ob sie hohe, mittlere oder niedrige Chancen prognostiziert bekommen. Und diese Prognose, entlang derer eingeteilt wird, beruht auf einer Schätzung der Wahrscheinlichkeit für die Erwerbsarbeitslosen innerhalb eines festgelegten Zeitraumes, für wiederum einen anderen festgelegten Zeitraum in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Das heißt, man setzt sich zwei Ziele und guckt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Und die Wahrscheinlichkeit kann man schätzen, indem man verfügbare Daten, das ist bei allen datenbasierten Prognosemodellen so, aus der Vergangenheit heranziehen kann. Da wurde also im Nachhinein geschaut, welche Menschen mit welchen Dateneinträgen haben in der Vergangenheit wie schnell einen Job gefunden. Und das kann man ja wissen, weil man die entsprechenden Daten hat, weil das aus der Vergangenheit ist. Und dann, also in diesem Fall wurde statistisch geprüft, welche Arten von verfügbaren Dateneinträgen, die ja schon lange gesammelt werden für völlig andere Zwecke, also welche Daten überhaupt einen statistischen Einfluss auf diese Fragestellung der Arbeitsmarktintegration haben, beziehungsweise hatten, genauer gesagt, in der Vergangenheit. Und die sind dann in das Modell geflossen. Und in der Methodendokumentation, die veröffentlicht wurde und recht bekannt geworden ist mit diesen Minuszahlen, sind dann diese Arten von Dateneinträgen festgehalten, die auch signifikant waren. Und das ist dann auch wenig überraschend, nämlich Geschlecht spielt eine signifikante Rolle, Alter, Staatsangehörigkeit, die höchste abgeschlossene Bildung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Betreuungspflichten, das alles dokumentiert, der bisherige Karriereverlauf. Und es hat sich dann perfiderweise oder eigentlich nicht perfiderweise, weil überraschend ist das ja nicht, gezeigt, dass in der Vergangenheit Betreuungspflichten ausschließlich für Frauen einen statistisch signifikanten Effekt hatten bei der Arbeitssuche und für Männer nicht. Das liegt in der Datenlage in der Vergangenheit und das kann man sagen. Und dann wurden die Merkmale, bei denen herausgefunden wurde durch diese Analyse, dass sie einen Effekt haben, geprüft und mit Gewichten versehen, die möglichst annähern sollen, wie der Effekt de facto war in der Vergangenheit.
Und diese also, Koeffizienten. Ja. Guck, wenn ich habe mir jetzt extra nochmal diese Seite ausgedruckt, wo eben diese Formel, die ja sehr viel auch rumgegangen ist, in den Medien, die öffentlich geworden ist. Und dann steht dann eben F, Klammer auf, und dann ist da irgendwie der Basiswert wahrscheinlich 0,1. Ja. Und dann folgt dahinter eben so eine Liste und dann steht zum Beispiel minus 0,14 mal Geschlecht weiblich, minus 0,13 mal Altersgruppe 30 bis 49. Mhm. Was heißt denn dieses 0,14 oder 0,13 in dem Zusammenhang?
Dieser Wahrscheinlichkeitsschätzung liegt ein Modell zugrunde, das heißt logistische Regression. Und da wird angenommen, das ist die Modellannahme, die man von außen macht, bevor man das startet, dass sich die Wahrscheinlichkeit approximieren lässt, indem man die jeweiligen Merkmale mit solchen Koeffizienten multipliziert und dann am Ende, wenn man diese ganze Liste durchgegangen ist, in dieses F stopft. Und dieses F ist die logistische Funktion, die hat eine bestimmte Form und die sorgt dafür, dass das Ganze auch wirklich eine Wahrscheinlichkeit wird. Das heißt, wenn ein Minuszeichen dasteht, bedeutet es, dass in der Vergangenheit dieser jeweilige Eintrag einen negativen Effekt hatte.
Okay, das heißt, wenn ich es richtig verstehe, geht es darum, um die Prognose möglichst akkurat zu machen, sozusagen, in dem Modell, wird tatsächlich gewichtet, also wird mithilfe dieser Koeffizienten gewichtet, damit man möglichst akkurates Ergebnis bekommt, auch in der Vorhersage basierend auf dem, was bisher in der Vergangenheit passiert ist. Könnte man das jetzt wahrscheinlich grob vereinfachend so darstellen?
Nee, stimmt schon. Das bezieht sich eben auf die Vergangenheit. Also eine Prognose wird es erst dann, wenn man sagt, das ist jetzt eine Prognose und wenn man das auf die Zukunft anwendet. Aber diese Koeffizienten, also die Leistung des Algorithmus sozusagen, ist erstmal diese Koeffizienten ausgespuckt zu haben, die in einem hinreichenden Ausmaß anzeigen oder approximieren unter der Modellannahme, wie es mit der Wahrscheinlichkeit beschaffen ist. Und die Modellannahme ist in diesem Fall relativ simpel. Die sagt nämlich, dass man die ganzen Merkmale mit Zahlen multiplizieren und dann aufsummieren kann und die dann in diese logistische Funktion steckt.
Genau, wir können ja noch einmal sagen, was da zum Beispiel sonst noch drin steht. Mhm. Also eben außer Geschlecht weiblich ist dann eben noch Altersgruppe 30 bis 49. Für die gibt es eben ein bisschen Abzug, sehr viel mehr Abzug. 0,7 gibt es für die Altersgruppe der über 50-Jährigen. Dann eben ein kleines Plus für Leute, deren Staatsangehörigkeit innerhalb der EU liegt und einen kleinen Abzug für Leute, deren Staatsangehörigkeit in Drittstaaten, also wahrscheinlich außerhalb der EU liegt. Das Plus für Abitur oder Matura in dem Fall ist gar nicht so ausgeprägt. Das ist ganz wenig eigentlich nur, dass sozusagen dort einen Vorteil bildet, Lehre bildet einen größeren Vorteil. Und dann kommen wir noch zum interessanten Punkt, und zwar Betreuungspflichten machen dann auch einen weiteren Punktabzug aus. Das heißt, in dem Moment sich dahinter verbirgt, ist ja sozusagen, habe ich Kinder in einem Alter, die betreut werden müssen wahrscheinlich. Mhm. Ne? Ja, also genau, das ist noch eine, und Beeinträchtigung ist dann das Wording sozusagen das hier gewählt wird für Menschen mit Beeinträchtigungen, also mit Behinderungen dann wahrscheinlich.
Genau, wobei da auch nicht wirklich klar gemacht wurde, was das überhaupt bedeutet, also ab wann
jemand als beeinträchtigt gilt. Ja, jetzt sind wir innerhalb von sehr wenigen Fragen und Schritten schon bei dem Punkt angekommen, der auch so den größten Kritikpunkt in der Debatte bildet, ist mein Eindruck, nämlich genau diesen Vorwurf, dass das System diskriminierend arbeite. Mhm. Also du hast ja gerade beschrieben, dass man eben aus dieser Dokumentation, die ja öffentlich im Netz verfügbar ist und auch vom AMS selbst veröffentlicht wurde, dass man da ganz viel daraus erkennen kann. Zum Beispiel eben das, worüber wir gerade gesprochen haben, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts niedrigere Chancen prognostiziert bekommen, wieder Arbeit zu finden. Und dass dann eben so noch eigentlich, wenn ich dann sowohl eine Frau bin, als auch ein Drittstaatenangehörige, als auch Betreuungspflichten habe, dann würde sich daraus ja sozusagen ein kumulativer Nachteil, ein kumulativer Punktabzug für mich ergeben. Das AMS selbst sagt jetzt aber, Frauen würden zum Beispiel gar nicht benachteiligt werden durch das System. Was stimmt denn nun? Also diskriminiert das System jetzt oder tut es das nicht?
Die Dateneinträge Geschlecht, Alter, Beeinträchtigung, Elternschaft und so weiter fließen explizit in das System ein, wie du schon gesagt hast, und sind damit explizit und eindeutig gekoppelt an die Verteilung von arbeitsmarktpolitischen Ressourcen. Das heißt, dass hier also Menschen zum Beispiel nach Geschlecht systematisch anders behandelt werden. Und genau das untersagen ja sämtliche Antidiskriminierungsbestimmungen bzw. Gleichbehandlungsbestimmungen, vor allem im Zusammenhang mit staatlichem Handeln. Und wenn ich mich nicht irre, dann ist eines der Ergebnisse der Datenethikkommission in Deutschland, die ja jetzt ihren Abschlussbericht veröffentlicht hat und zu dem du auch geschrieben hast, dass die diskriminierungsrechtliche Bestimmungen auf genau solche Anwendungszusammenhänge der Entscheidungshilfe-Tools angepasst werden sollten. Also das ist durchaus ein Problem, das bekannt ist und genau die Definition von Diskriminierung eigentlich trifft, nämlich die systematische Andersbehandlung. Und wenn das System dann eben nicht Frauen diskriminiert, dann eben Männer. Aber in jedem Fall gibt es eine Andersbehandlung entlang von Geschlecht und nur wegen Geschlechts, ohne sachlichen Zusammenhang, der das rechtfertigt. Und genau das ist ja eine Diskriminierung.
Genau, diese rechtliche Frage fand ich auch interessant, wollte ich auch gleich auf jeden Fall noch mit dir drüber sprechen. Ich hatte nur vorher noch einen Kritikpunkt, den ihr ja auch bringt in diesem offenen Brief ans AMS, ist, dass diese Behauptung, dass das System eben nicht diskriminiere, wissenschaftlich für euch von außen nicht zu überprüfen ist und somit auch erstmal nur eine Behauptung, die das AMS eben aufstellt, aber nichts, was ihr jetzt wissenschaftlich nachprüfen könntet. Warum geht das nicht? Also welche Daten bräuchtet ihr denn, um das wissenschaftlich überprüfen zu können?
Also Daten über die Verteilung des Geschlechterverhältnisses in unterschiedlichen Modellvarianten, die gibt es nicht, weil es ja nur diese Modellvarianten gibt, die auch erstellt wurden. Zum Beispiel könnte man, um zu schauen, was für einen Einfluss Geschlecht wirklich hat bei der Verteilung, einmal ein ganzes Set an Modellen machen mit Relevanzsetzung des Geschlechts und einmal ohne. Das wurde aber nicht gemacht, weil alle haben die Geschlechtseinträge als relevantes Merkmal. Außerdem, die konkreten Zahlen, die du vorher genannt hast, kommen von einem Beispielmodell von, glaube ich, insgesamt 96. Und ich würde gerne alle 96 sehen, um genau zu sehen, wo welche Faktoren wie einfließen.
Genau, diese 96 Modelle, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal genannt gehört. Was wäre denn dann zum Beispiel so ein Modell? Also was war dieses konkrete Modell, das da jetzt veröffentlicht wird oder aus dem wir da jetzt gerade quasi die Zahlen zitiert haben?
Das war das entsprechende Modell aus der sogenannten Basispopulation. Das ist in der Statistik ein ganz gängiges Verfahren, dass man die gesamten Daten, die man hat, erstmal einteilt entlang der Frage, wie viel Daten überhaupt verfügbar sind und wie gut die Daten sind, unter Anführungsstrichen. Und zum Beispiel, ich glaube, bei der Basispopulation geht es darum, in den letzten 4 Jahren lückenlos erfasst zu sein vom System. Dann sehen die Daten natürlich anders aus, als wenn man erst zum Beispiel vor einem Jahr angefangen hat zu arbeiten, weil man jung ist, oder vor 2 Jahren angefangen hat zu arbeiten, weil man von einem anderen Land nach Österreich gezogen ist, weil das eine ist halt ja nur österreichische Daten und entsprechend der Datenqualität und entsprechend überhaupt des Vorliegens von Daten werden dann die Gesamtdaten eingeteilt und haben sich dann 96 Modelle ergeben. Das heißt, es ist gar nicht klar, wie wirklich die Einflüsse sind von den einzelnen Merkmalen in anderen Populationen, steht nirgends. Würde ich total gerne sehen.
Woher weißt du denn, dass es dann diese 96 Modelle gibt? Das wurde dann schon öffentlich gemacht, aber nicht, wie
genau,
sie zustande gekommen sind.
Genau, das steht, glaube ich, in der Dokumentation. Ja, und auch wie sie zustande gekommen ist, eben durch unterschiedliche Populationen und unterschiedliche auch Messzeitpunkte und so.
Genau, wäre es eben schon so, dass es dann halt ein Nachteil für mich ist, wenn ich keine gerade Erwerbsbiografie habe und zum Beispiel Pausen gemacht habe für Kindererziehung oder wie du eben jetzt genannt hast, gerade als Beispiel aus einem anderen Land außerhalb der EU zugewandert bin.
Das letztgültig sagen zu können, müsste man die Modelle wirklich kennen und die Verteilung kennen und auch die Anteile in den unterschiedlichen Gruppen dann am Ende. Ich würde das total gern machen und mir das angucken, aber die sind nicht veröffentlicht. Das Einzige, was veröffentlicht ist, ist am Ende, glaube ich, der Methodendokumentation auf der letzten Seite ein Anteil von... Also ein relativ hoher Anteil der sogenannten fragmentarisch erfassten Population in der Gruppe C in Wien, wenn ich mich richtig erinnere.
Warum rückt das AMS denn diese Daten nicht raus? Also ihr habt ja jetzt schon mehrfach, oder du und auch andere Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler haben ja schon jetzt öfter darum gebeten, diese Modellvarianten zu sehen. Mit welcher Begründung geben die das nicht raus?
Es wurde als Antwort angeführt, dass viel hilfreicher als wirklich konkrete Zahlen die allgemeine Funktionsweise des Modells sei. Das war die Antwort. Trotzdem würden wir gerne diese Modellvarianten explizit sehen, immer noch.
In diesem offenen Brief schreibt ja auch, dass es generell keine gute Idee sei, so ein System in einem Zusammenhang wie der Arbeitssuche einzusetzen oder in so einem gesellschaftlichen Kontext, wo es ja letztlich darum geht, über die Zukunft von Menschen zu entscheiden, indem man ja eine Entscheidung darüber trifft, wie Ressourcen verteilt werden. Mhm. Warum hältst du es grundsätzlich für keine gute Idee, so ein System, so ein Modeling-System in so einem Zusammenhang wie der Arbeitssuche einzusetzen?
Also das System an sich im Sinne der statistischen Analyse der Vergangenheit ist noch nicht problematisch und auch nicht diskriminierend, wenn man es einfach als das sieht, was es ist, nämlich eine statistische Analyse von vergangenen Daten. Und es wurde schlicht und einfach mit einem einfachen Modelltypus, und zwar dem der logistischen Regression, wie eh vorher schon gesagt, geschaut, welche Dateneinträge in der Vergangenheit wie viel Einfluss hatten auf die Aufnahme in den Arbeitsmarkt. Diese Vergangenheitsanalyse wird erst dann zu einer sogenannten Prognose, wenn man annimmt, dass sich die Zukunft ganz genauso verhalten wird wie die Vergangenheit. Und man nimmt also die statistische Analyse der Vergangenheit und postuliert, dass das eine Aussage über die Zukunft ist, was sie ja erstmal nicht ist. Und das kann in manchen Naturzusammenhängen ja Sinn machen, zu sagen, dass die Zukunft sich genauso verhalten wird wie die Vergangenheit. Wenn man zum Beispiel analysiert, wann, wo, welche Erdbeben waren, um prognostizieren zu können, wann, wo zukünftige Erdbeben sein könnten, dann macht das ja Sinn, weil man ja die Erdbeben nicht beeinflussen kann durch das eigene Handeln. wenn man dann dieses Erdbebenmodell nimmt und damit Verbrechen vorhersagen möchte zum Beispiel, was in den USA ja gemacht wird unter dem Stichwort Predictive Policing, dann ist es eine ganz andere Sache, weil durch die Maßnahmen, die davon abgeleitet werden, wie verstärkte Polizeipräsenz und so weiter, absolut Rückkopplungseffekte entstehen. Das heißt, jetzt auf das AMS umgemünzt, wird das problematisch, wenn nun Ressourcen verteilt werden entlang von sogenannten Prognosen. Dann eröffnet sich nämlich folgendes skurrile Szenario. Die Person X bekommt dann einzig und allein deswegen eine arbeitsmarktpolitische Ressource Y schon oder eben nicht, weil in der Vergangenheit völlig andere Menschen mit gleichen Dateneinträgen die und die Behandlung am Arbeitsmarkt erfahren haben. Und das ist seitens einer Institution, die staatliches Handeln ausführt, demokratiepolitisch ziemlich schwierig zu rechtfertigen.
Das ist so ein Phänomen, das beschreibt, glaube ich, auch die Mathematikerin Cathy O'Neill in ihrem Buch Weapons of Math Destruction ja schon. Super diese auch Leseempfehlung, also neben dem Paper von Paola auch das eine Leseempfehlung, Weapons of Math Destruction. Da beschreibt sie eben dieses Phänomen, das du auch beschrieben hast, dass es so eine diskriminierende Abwärtsspirale dadurch entstehen kann, dass es quasi so eine, ja, das System dadurch eben auf eine Art auch eingreift, weil es ja, wie du eben gerade beschrieben hast, in dem Moment, wo ich jemandem weniger Ressourcen zuteile, wird da vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass die Person dann tatsächlich auch wieder einen Job findet, nochmal weiter sinken. Dann habe ich wieder neue Daten, die füttere ich wieder neu ins System rein und so geht das dann immer weiter runter. Diese Argumentation des AMS ist ja auch tatsächlich, dass, wie du eben ja schon gesagt hast, also es gibt ja sozusagen eine reale Diskriminierung am Arbeitsmarkt, ja, kann man ja sagen, na gut, ja, okay, stimmt ja wirklich, Frauen mit mehreren Kindern mit Betreuungspflichten oder auch zugewanderte Menschen oder ältere Menschen haben es tatsächlich schwerer, wieder Arbeit zu finden. Und ein Argument, dass eben diese Firma, glaube ich auch, die den Algorithmus ja dann auch entwickelt hat und auch das AMS dann vorgebracht haben, war ja, naja, das System diskriminiert ja gar nicht. Das ist halt einfach die harte Realität und das System bildet diese Realität eben ab. Warum ist es trotzdem problematisch?
Ja, die Realität ist hart, das stimmt. Wenn man diese Realität in Form der statistischen Analyse, die ja genau das aufzeigt mit den ganzen Minuszeichen, nimmt, um Maßnahmen abzuleiten, die genau entsprechend dieser Realität weiter Dinge perpetuieren, dann ist es Diskriminierung. Also rechtlich gesehen auf jeden Fall. Gesellschaftlich wünschenswert, kann man drüber diskutieren. Ja, also Leute systematisch anders zu behandeln, gerade entlang der vom Diskriminierungsrecht geschützten Merkmale wie Geschlecht und Alter, körperliche Beeinträchtigung, Elternschaft, weil Elternschaft zumindest in Österreich ist direkt gekoppelt an Geschlecht. Also da darf man auch nicht diskriminieren. Also eben so eine systematische Andersbehandlung ist ja untersagt. Also da braucht man auch gar nicht eigentlich über so eine Abwärtsspirale nachzudenken. Es ist schon von Anfang an nicht in Ordnung.
Unabhängig davon, welche Auswirkungen es hätte.
Ja.
Du hast es ja gerade schon angesprochen, dass die Datenethikkommission unter anderem auch vorgeschlagen hat, eben ein Update der bestehenden Antidiskriminierungsgesetze zu machen, eben für dieses algorithmische Zeitalter. Und hast auch gerade beschrieben, dass es eben tatsächlich sowohl in Deutschland laut Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz als auch in Österreich ja tatsächlich jetzt schon illegal ist, auf Basis von solchen geschützten Eigenschaften wie Geschlecht, Alter und so weiter, jemanden anders zu behandeln. Mhm. Warum darf das AMS denn dann trotzdem dieses System einsetzen und auf Basis dieser Kategorien die Chancen im Modell unterschiedlich gewichten? Das klingt doch erstmal total widersinnig, wenn das Gesetz das untersagt.
Ja, was vorgebracht wird, ist, dass das Modell beziehungsweise das Klassifizierungssystem, das aus dem Modell erwächst, wenn man Schwellenwerte einsetzt und dann in Gruppen einteilt, selbst gar keine Entscheidungen trifft und nur so ein Werkzeug ist. Und das heißt, wenn man die Entscheidung, die das Klassifizierungssystem trifft, automatisch deterministisch durchführen würde, dann glaube ich, wäre das ein ganz klarer Fall für das Diskriminierungsrecht. Dadurch, dass man aber eine Person dazwischen schaltet, ist das noch kein Fall fürs Diskriminierungsrecht. Und in diesem Zusammenhang eröffnet sich ein sehr seltsames Spannungsfeld. Denn einerseits wird argumentiert, dass das System mehr weiß als die SachbearbeiterInnen und dass es objektiver sein kann, da es ja mehr Daten zur Verfügung hat, was stimmt. Und die Entwicklung hat doch immerhin über 200.000 Euro, glaube ich, gekostet. Und andererseits sollen dann die SachbearbeiterInnen so eine Art der Meta-Intelligenz haben und über den Algorithmus wachen und auf so einer Ebene drüber entscheiden, wann denn nun der Entscheidung gefolgt werden soll und wann nicht. Also sie sollen als so ein soziales Korrektiv, wie wir auch in einem Beitrag geschrieben haben, die Diskriminierungsgefahr abwenden. Und
also die Idee ist, dass dann meine Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter, der mir dann gerade gegenüber sitzt, dieses System dort zwar meine Daten einfließen und dann vom System ausgespuckt bekommt, so und so viel Wahrscheinlichkeit, dass ich eben diese vorgegebenen Ziele erreiche und dann in einer der drei verschiedenen Kategorien lande. Mhm. Aber die Person selbst soll dann auf Basis ihres Eindrucks oder ihrer Erfahrung oder was auch immer im Zweifelsfall auch anders entscheiden können, wenn ich da vor ihr sitze.
Also so Schulungsunterlagen oder ein konkretes Interface oder so würden mich total interessieren. Also wie das konkret in diesen operationalen Zusammenhang eingebettet wird, würde ich extrem gerne sehen. Kann ich nicht beurteilen. Ja.
Es gibt aber ja Forschung dazu, wie Menschen, die diese Prognosen, die ihnen dann von Algorithmen ausgespuckt werden, bewerten und dass die Tendenz eher dahin geht, das nicht in Frage zu stellen. Also ist es überhaupt möglich, eine unabhängige Entscheidung zu treffen? Also wenn man um diese Prognose weiß, die der Algorithmus schon getroffen hat?
Also die Entscheidung soll ja gar nicht unabhängig sein, weil man hat ja viel Geld reingesteckt, um dieses Ding auch zu verwenden. Also komplett unabhängig sollen dann die SachbearbeiterInnen ja nicht entscheiden. Sonst wäre dieses algorithmische System nutzlos.
Für die Tonne gewesen.
Was es auf jeden Fall gibt, sind Studien. Das fand ich zum Beispiel persönlich ziemlich lustig, dass sogar StatistikerInnen selbst schlechteren sind, intuitiv statistisch zu schätzen. Das heißt, angenommen, also ich weiß nicht, wie das konkrete Interface ist, aber angenommen, man bekommt einen Vorschlag für eine Gruppeneinteilung oder eine Wahrscheinlichkeit als SachbearbeiterIn und zusätzlich die Information, dass die Fehlerquelle bei 17% liegt. Was macht man dann damit? Was heißt 17%? Also das ist alles gar nicht klar. Außerdem noch ein Punkt, dass dieses System ja eingesetzt wird, um Effizienz zu steigern. Einerseits halt um die arbeitsmarktpolitischen Ressourcen effizienter unter Anführungsstrichen zu verteilen an die Arbeitslosen selbst und andererseits, um dann halt mehr Fälle durchkriegen zu können. Und damit haben dann die SachbearbeiterInnen auch noch einen erhöhten Workload und da dann auch noch einen Algorithmus betreuen zu müssen, unter Anführungsstrichen, stelle ich mir schwierig vor und ist meiner Ansicht nach eine ziemliche Belastung für die SachbearbeiterInnen.
Du sprichst in dem Zusammenhang, in dem Paper ja auch von diesem Thema der Effizienz und dem Problem dahinter. Die Judith Püringer, das ist die Chefin von Arbeit Plus, einem Netzwerk von gemeinnützigen Unternehmen in Österreich, die hat vor ungefähr einem Jahr, als es, glaube ich, zum ersten Mal eben um den Algorithmus in der Presse auch ging, dazu gesagt, aus Sicht des AMS ist das nachvollziehbar, dass man in Zeiten sinkender Budgets genauer schaut, welche Integrationsmöglichkeiten die Kunden haben. In Summe heißt das dennoch, dass mit dem bisherigen System gebrochen wird. Derzeit ist es so, dass Personen, die den höchsten Bedarf haben, die meiste Unterstützung bekommen. Jetzt rückt man von dieser Logik ab. Man konzentriert sich auf das mittlere Segment. Das fand ich sehr interessant. Vor diesem Hintergrund würdest du dann überhaupt sagen, dass der Algorithmus hier das Problem ist? Oder ist der Algorithmus dann im weiteren Sinne auch nur ein Symptom für ein größeres Problem, dass hier nämlich Effizienz im Grunde auch neu definiert wurde?
Also dieses technologische Werkzeug, das da verwendet wird, hat insofern eine Schlüsselrolle, als es niemals, zumindest meiner Ansicht nach, niemals durchgehen würde, wenn das AMS sich hinstellt und sagt, wir werden ab jetzt Frauen systematisch anders behandeln, wir werden alte Leute anders behandeln, wir werden Frauen mit Kindern nur anders behandeln, wir werden Leute mit Beeinträchtigungen anders behandeln. Also das stelle ich mir schwierig vor, das demokratiepolitisch zu sagen. Eine Technologie und gerade so ein Algorithmus, beziehungsweise auch mit den Buzzwords, künstliche Intelligenz, Machine Learning, wie man das nennen möchte, so ein System tritt dann irgendwie als so Rechtfertigungs- oder Legitimierungs-Joker rein, in dem gesagt wird, dass das hochkomplexe mathematische Modelle sind, die es schon besser wissen werden als wir. Also das ist so eine Art Rechtfertigungs-Blackbox meiner Ansicht nach.
Also das kann man eh nicht verstehen als durchschnittlicher Mensch nach dem Motto, ne? Und wie das jetzt funktioniert, aber
das also ist wird schon Fall. Objektiv und wird schon klug und intelligent sein.
Genau. Ja, ich finde es ja super, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde gesprochen und ich glaube, es ist jetzt erst zum ersten Mal das Buzzword künstliche Intelligenz gefallen. Das wäre aber, wenn du es nicht gesagt hättest, etwas, das ich auf jeden Fall noch angesprochen hätte, weil im Zusammenhang ja eben mit algorithmischen Systemen dieser Begriff gerade sehr gerne und viel genutzt wird. Ja. Und ich gleichzeitig ganz interessant fand, dass der Johannes Kopf, also der Leiter der Arbeitsmarktservices, sich in einem Beitrag aber total dagegen verwehrt hat, dass dieses System künstliche Intelligenz sei, weil es eben kein selbstlernendes System ist. Was ist das? Also ist das schon künstliche Intelligenz, was das AMS dort einsetzt? Oder wie würdest du es nennen?
Also zum Thema künstliche Intelligenz ist erstmal zu sagen, dass so ziemlich alles, was heutzutage als künstliche Intelligenz bezeichnet wird, nichts mehr mit dem zu tun hat, was ursprünglich damit gemeint wurde, als so derartige Forschung Mitte des 20. Jahrhunderts aufgekommen ist. Und damals, also sozusagen so Oldschool AI, war so konzeptualisiert, dass Menschen menschliche Entscheidungen implementieren wollten. Das heißt, man wollte so eine Technologie beibringen, nach logischen Prinzipien menschlich zu denken und Grammatik zu verstehen und so weiter. Das waren dann lauter If-Then-Anweisungen, was nicht gut funktioniert hat. Das war Oldschool-AI. Mittlerweile nennt man so eine Vielzahl von probabilistischen, also wahrscheinlichkeitstheoretischen Techniken, Artificial Intelligence, wie zum Beispiel Machine Learning. Dabei geht es dann darum, aus großen Datenmengen, die man immer mehr und besser verarbeiten kann, und das ist der Unterschied zu damals, Muster zu erkennen. Und in den meisten Lehrbüchern zu Machine Learning ist das erste Kapitel über Regression und logistische Regression. Also wenn man Machine Learning zu Artificial Intelligence zählt und Regression zu Machine Learning, dann ja. Also dem System liegt so ein logistisches Regressionsmodell zugrunde. Und diese Koeffizienten, diese Minuszahlen und auch die Pluszahlen, die das Modell konkret ausmachen, also die das Fleisch sind von dem Modell, sind Ergebnisse eines Lernprozesses ausgehend von Trainingsdaten. Also in dem Fall ja. Aber da gibt es noch die andere Ebene, dass die Debatte um dieses Hype-Wort Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz in meiner Wahrnehmung meistens nicht technisch ist, weil im medialen und politischen Diskurs nennt man als private Firma oft dann etwas eine KI, wenn man betonen möchte, dass die Technologie besonders potent und magisch und intelligent und deswegen dann auch teuer ist. Oder als staatlicher Akteur, nennt man das dann nicht KI, wenn man betonen möchte, dass sie ja nicht bedrohlich und ja nicht verselbstständigbar ist. Ich würde statt künstlicher Intelligenz ganz allgemein einfach automatisiertes Entscheidungssystem sagen. Und das demystifiziert diesen Hype und macht auch die Technologien für breite gesellschaftliche Debatten angreifbarer.
Das ist vielleicht noch ganz interessant. Also diese Art von Modellen, das ist jetzt nichts, was irgendwie jetzt gerade erst seit neuestem möglich wäre, sondern das ist, also seit wann hätte man so ein System schon durchaus auch einsetzen können, würdest du schätzen?
Das kommt, glaube ich, genau darauf an, wie schnell man wie viele Daten verarbeiten kann. Also das Modell an sich, das besteht nur aus Additionen, Subtraktionen, Divisionen und einer Exponentialfunktion. Und die Teile von diesem Modell, also diese Koeffizienten, diese expliziten Zahlen, um die rauszukriegen, bei so einer großen Datenmenge, das kann ich schwer abschätzen, also je nach Verarbeitungskapazität.
Aber es ist jetzt nichts, keine jetzt total brandneue Technologie, die erst seit dem vergangenen Jahr überhaupt hätte eingesetzt werden können.
Nein.
Hast du denn, also du hast gerade schon dieses Beispiel mit der Erdbebenprognose genannt, das fand ich sehr schön, was ihr ja auch gezeigt hat, dass es durchaus Szenarien gibt, in denen das auch sinnvoll sein kann, so ein algorithmisches Prognosetool auch einzusetzen. Mhm. Gibt es deiner Meinung nach noch weitere Beispiele, wo das sinnvoll sein kann, dass ein Staat oder eben Behörden oder Organisationen, die dem Staat untergeordnet sind, also das AMS ist ja, soweit ich weiß, kein staatliche, sondern ist ja auch in so einer Firmenstruktur.
So eine Hybrid-Stellung, aber macht auf jeden Fall staatliches Handeln oder führt staatliches Handeln aus.
Genau, aber sozusagen auch solche Stellen oder auch staatliche Akteure, Szenarien, in denen die überhaupt solche Prognosetools einsetzen dürfen sollten.
Wenn man sich wieder vor Augen führt, was dieses System macht, nämlich das Abbilden der Vergangenheit unter bestimmten Parametern, das sind ja alles starke Vereinfachungen. Und wenn man an dieser Stelle kurz innehält und guckt, dann eröffnet sich eigentlich sogar ein emanzipatorisches Moment. Und zwar sind diese negativen Koeffizienten ein statistischer Beweis, soweit man statistischen Aussagen einen Wahrheitswert zusprechen möchte, dass es strukturelle Ungleichheiten am österreichischen Arbeitsmarkt gibt. Und dieser negative Koeffizient beim Dateneintrag Geschlecht weiblich sagt nämlich genau aus, dass Frauen einzig und alleine wegen ihres Geschlechts strukturell und systematisch langsamer und weniger nachhaltig in den Arbeitsmarkt aufgenommen werden. Und das wäre ein Punkt, an dem man arbeitsmarktpolitisch ansetzen könnte, um halt dagegen zu steuern. Man könnte zum Beispiel sagen, dass die Menschen mit den geringsten Chancen am meisten gefördert werden sollten, also so ein Bottom-up-Fördersystem. Oder um die Denke mal ein bisschen zu ändern, könnte man das System umbenennen von Arbeitsmarktchancenmodell in sowas wie Diskriminierungsbarometer oder so ähnlich. Weil dieses System einem nicht sagt, welche Chancen ich als Individuum habe, sondern es sagt einem, wie Menschen mit den gleichen Dateneinträgen in der Vergangenheit strukturell behandelt wurden. Also man kann das durchaus mit Bottom-up-Ansätzen verknüpfen und dann total wünschenswerte Dinge tun, je nachdem, was die eigene Zielsetzung ist.
Also im Grunde könnte das auch ein ganz nützliches Werkzeug sein, für, wenn es jetzt nicht darum gehen würde, wie verteile ich aber nur möglichst effizient Mittel innerhalb der Arbeitsmarktservices, sondern tatsächlich zu sehen, wo müsste ich denn jetzt mit politischen Steuerungsinstrumenten eingreifen, um dem, was an realer Diskriminierung gerade vorherrscht, auch gegenzusteuern.
Ja, also kann man durchaus machen, ja.
Gibt aber noch keine Bestrebungen in diese Richtung. Zumindest hätte ich die noch nicht mitbekommen. Weißt du von irgendwas?
Ich würde mich freuen, die zu sehen.
Also falls da irgendetwas noch zu kommt, wir versprechen euch zu updaten. Ja, dann danke ich dir sehr für die Erklärung. Sehr den Statistik-Erklärbärin gemacht hast für uns.
Total gerne.
Und freue mich, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt uns wie immer auf allen gängigen Plattformen, auf denen ihr diesen Podcast hört, falls man es dort bewerten kann, gerne eine Bewertung geben. Gerne auch eine gute, denn je besser die Bewertungen sind, umso sichtbarer werden wir dann. Und wie immer freuen wir uns über eure Rückmeldungen und gerade in diesem Zusammenhang würde mich tatsächlich auch sehr interessieren, wie ihr das seht, was eure Gedanken sind zum Einsatz dieses Systems durch das AMS und auch, wer jetzt hier generell einfach Wünsche oder Verbesserungsvorschläge für den Podcast habt. Also in jedem Fall schreibt uns, ihr könnt an die Redaktionsadresse schreiben oder direkt an mich, an chris@netzpolitik.org, schickt uns Feedback und wir freuen uns darauf. Und ganz generell gilt, wenn ihr unsere Arbeit grundsätzlich gut findet, uns gerne unterstützen wollt, eine Erinnerung daran, dass wir spendenfinanziert sind, insofern könnt ihr uns gerne mit einer Spende unterstützen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Den nächsten Podcast gibt es in 2 Wochen. Das wird der Off-the-Record-Podcast sein, in dem wir über unsere redaktionelle Arbeit sprechen. Und bis dahin, dann tschüss und vielen Dank, Paola, dass du da warst.
Danke fürs Einladen.